vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. In diesem Psalm kann man, oder ich habe ihn jetzt in zwei Blöcke gegliedert. Der erste Block sind die Verse 1 bis 22, wo es um diesen Schrei Jesu um Hilfe geht. Deswegen habe ich jetzt auch zu Beginn nur mal die Verse gelesen. Und im zweiten Block, die Verse 23 bis 32, wo wir nachher noch hinkommen, geht es um den Lobpreis Gottes und den Ausbau des Reiches Gottes, aber dazu nachher mehr. Und ich möchte jetzt einfach mal, wie der Psalm so geschrieben ist, fast Vers für Vers durchgehen und ein paar Gedanken dazu machen und einfach versuchen, die Herrlichkeit des Christus aus diesem Psalm herauszuarbeiten. Und beginnen wir gleich mit Vers 2. Jetzt kannst du gerne an den Anfang. Da heißt es: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Und das ist ja genau der Schrei von Jesus am Kreuz, von dem ja auch Matthäus und Markus in ihren Evangelien sprechen. Matthäus und Markus geben sie uns sogar noch die aramäischen Worte dazu, dieses Eloi, Eloi, lema sabachthani. Und die Frage ist, was sagt uns jetzt dieser Schrei? Ich denke, er sagt uns vor allem dieses, dass Jesus sich mit allem, was er hatte, dort am Kreuz auf Golgatha an Gott klammern wollte, indem er zweimal ausruft: mein Gott, mein Gott. Jesus war in der größten Not, die jemals hier auf Erden jemals durchlebt hatte. Jesus schreit hier im Grunde wie ein Kind, welches in Not ist und seinen Vater um Hilfe ruft, so wie: Papa, warum hilfst du mir nicht? Papa, warum hilfst du mir nicht nur? Warum entfernst du dich auch noch in meiner größten Not? Warum? Ich kann es nicht nachvollziehen, warum mich ein Judas verlassen hat, warum mich Petrus nicht nur verlassen hat, sondern auch verleugnet hat. Ich kann es nachvollziehen, dass mich alle meine Jünger verlassen haben. Aber du, mein Gott, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass du mich verlässt. Und ich glaube, in der Hölle wird gerade dieses am schlimmsten sein. Das wird die am schlimmsten brennende Flamme sein, dass Gott jeden verlassen wird an diesem Ort. Und das passiert Jesus hier. Warum? Was ist der Grund dafür, dass Gott so etwas tun muss, dass Gott seinen Sohn so leiden lässt? Ich denke, wir wissen es. Jesus wurde von Gott verlassen, weil unsere Sünden Jesus von Gott getrennt haben. Hierzu lese ich noch 2. Korinther 5, 21, wo es heißt: denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Jesus, also das ist die Antwort auf das Warum ist, Jesus wurde von Gott verlassen, weil er zur Sünde wurde und damit kann Gott nicht. Jesus litt diese Höllenqualen, weil er zur Sünde gemacht wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber vielleicht kommt dir jetzt auch die Frage in den Kopf, ja, warum Gott, warum musst du mit deinem eigenen Sohn so konsequent sein? Ich darf es jetzt auch ein bisschen spüren, was es heißt, einen Sohn zu haben, und dass dieser Gedanke, mich zu distanzieren in seiner größten Not, ist für mich undenkbar. Wieso konntest du nicht ein Auge zudrücken bei deinem eigenen Sohn? Schau doch mal, wie er gelitten hat. Schau mal, er rief, wie es jetzt in Vers 3 steht, bei Tag und bei Nacht. Also er rief dich, solange die Sonne schien, und er rief auch während dieser dreistündigen Finsternis am Kreuz, die die Welt überkam, als Jesus dort hing. Also nochmals, warum? Warum hörst du sein Schreien nicht? Gehst du eine... Die Antwort finden wir in Vers 4. Hier sagt Jesus, aber du bist heilig. Was nichts anderes heißt als, Gott, ich verstehe, warum du mich von dir trennen musstest. Denn Jesus hält sich hier Gottes Charakter vor Augen. Jesus führt sich vor Augen, dass das die absolut angemessene Reaktion ist von Gott aufgrund seiner Heiligkeit, dass er sich von Sünde trennt. Menschlich gesehen, und das ist ja auch schön, dass wir Jesus sehen, wie es in ihm abging, konnte es kaum ertragen und brachte zum Ausdruck, wie furchtbar es ist ohne Gott. Aber auf der anderen Seite wusste Jesus, dass Gott mit Sünde nicht kann, weil er kannte ja Gott, seinen Vater, am besten und wie heilig er ist. Aber Jesus hält sich nicht nur Gottes Charakter vor Augen, er hält sich auch Gottes Vergangenheit vor Augen. Er tut sich in den Versen 5 bis 6 die Geschichte des Volkes Israels vor Augen malen. Denn sie haben hier immer, also wie es auch steht, immer und immer wieder auf Gott vertraut, und dann hat Gott sie gerettet. Dreimal wird in diesem Text, in diesen zwei Versen, das Wort Vertrauen verwendet. Gott befreit sein Volk immer aus ihren Nöten, die eigentlich immer selbst verschuldet waren, aber Gott befreit sie immer aus ihren Nöten, wenn sie danach wieder auf ihn vertrauten. Und Jesus macht sich Mut, indem er weiß, auch wenn er jetzt alleine ist, vertraut er dennoch darauf, dass sich dieser Zustand einmal ändern wird. Dass Gott ihn nach dieser Tortur am Kreuz wieder zu sich holen wird. Dass Gott sich zu ihm wieder zuwendet, dass das Verlassensein bald ein Ende haben wird. Gehen wir weiter im Text. Die Verse 7 bis 9 sind aus meiner Sicht auch sehr bezeichnend. Hier sehen wir einfach, welche Verspottung Jesus Christus dort am Kreuz ausgesetzt war. Er bezeichnet sich in dem Vers 7 sogar als Wurm. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Sohn Gottes, dem eigentlich ja jeder Preis und Ruhm und Macht und Ehre gebührt, wird so erniedrigt hier an diesem Kreuz, dass er sich wie ein Wurm fühlt, also nicht mal mehr wie ein Mensch. Aber warum Wurm? Wie kommt man jetzt auf einen Wurm? Und ich denke, es liegt auf der Hand, dass ein Wurm heute wie damals als etwas Geringes gilt, etwas Hässliches und etwas Unerwünschtes. Und das Interessante ist, es steckt tatsächlich noch mehr hinter dieser Bedeutung des Wurmes. Das gleiche Wort, welches hier für den Wurm verwendet wird im Hebräischen, finden wir nur noch einmal an einer Stelle in der Bibel, in Jesaja 1, Vers 18, für das Wort Karmesinrot. Und manche übersetzen es auch mit Scharlachrot, je nach Bibelübersetzung. Und was jetzt hier interessant ist, es gab sogar diesen Wurm, diesen scharlachroten Wurm. Diese Wurmart, sehr interessant, wurde verwendet, um scharlachrote Farbe herzustellen. Und wie hat man das gemacht? Man hat den Wurm genommen, hat ihn zerquetscht und dann kam dicke scharlachrote Flüssigkeit raus, die dann den Farbstoff gebildet hat oder für diese Farbe. Ich denke, dieses Bild dieses Wurmes, dieses scharlachroten Wurmes, ist so zutreffend auf Jesus. Jesus fühlt sich dort am Kreuz wie dieser hässliche Wurm und wird dort am Kreuz von Gottes Zorn richtig zerquetscht, damit sein Blut vergossen wird. Und dieses Blut ist da, um unsere dreckigen Kleider reinzuwaschen. Wie wundervoll ist doch dieser Jesus! Aber die Menschen haben das leider nicht gesehen, wie herrlich Jesus ist, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen in den Versen 7 bis 9, er wird verspottet. Wie es auch in Matthäus 27, 39 heißt, und als sie vorübergingen, verspotteten sie ihn und schüttelten ihre Köpfe. Ganz nach dem Motto, haha Jesus, jetzt bekommst du endlich, was du verdienst. Und in Vers 9 sehen wir auch, was zu ihm gesagt wurde. Da heißt es, er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Also mit anderen Worten, hey Jesus, wo ist jetzt dein Gott? Wir dachten, du bist der Sohn Gottes. Wir dachten, wenn du nach Gott rufst, zu deinem Vater rufst, wie du es ja gerade tust, dann kommt er, dann kommen Legionen von Engel und befreien dich, dann hilft er dir auch. Wahnsinn einfach, wie sie sich über Jesus lustig gemacht haben dort am Kreuz. Aber es geht noch weiter. Und um der Zeit willen überspringe ich die Verse 10 bis 12 und komme jetzt gleich zu den Versen 13 bis 14. Und das ist auch aus meiner Sicht unglaublich, was hier jetzt beschrieben wird. Hier wird von Stieren von Baschan gesprochen. Manche meinen, also Ausleger, dass damit die Menschenmenge gemeint ist, die Jesus feindlich gesinnt war, die ihm gegenüberstand. Jedoch denke ich, dass hier primär die Herrscher von Satan gemeint sind. Dämonen, die Jesus feindlich gesinnt sind, die ihren Sieg voll ausschöpfen wollen gegen ihn. Aber wie komme ich drauf, dass es Dämonen oder dass hier Dämonen gemeint sind? Wenn man hier ein bisschen forscht, was es mit Baschan auf sich hat, also was die Leute damals wussten oder mit Baschan verstanden hatten, dann wissen wir, dass dort in Baschan die größten Stiere lebten, weil dort die besten Weideplätze waren. Und was auch interessant ist, diese Stiere waren weitestgehend freilebend, sie waren also wild. Und in der kananäischen Religion war es bekannt, dass die Kananäer sogar glaubten, dass diese Stiere von Baschan, weil die auch so groß und wild waren, von Geistern besessen waren. Und dieser Ort galt damals als okkulter Ort, den es zu fürchten galt. Und dass die Geister dieser Stiere auch auf Menschen übergehen können, wenn man sich dort bei ihnen aufhält. Es ist sehr interessant, dass gerade dieser Begriff hier genannt wird. Und daher nehme ich definitiv an, dass Jesus dort am Kreuz nicht nur die Menschen deutlich sah, die ihm feindlich gesinnt waren, sondern die ganzen Mächte der Hölle, die nichts mehr wollen, dass dieser Jesus hier ein für alle Mal wie dieser Wurm zerquetscht wird und für immer weg ist. Die nichts mehr wollen, als Jesus zu quälen und ihn zu besiegen. Und sogar Satan ist höchstpersönlich anwesend. In Vers 22 spricht der Psalmist auch von diesem Löwen, was ja auch ein Bild auf Satan ist, wie es in 1. Petrus 5, 8 heißt. Also alle sind gegen Jesus dort am Kreuz. Und jetzt die Frage, wer ist jetzt eigentlich mit Jesus? Wer hilft Jesus?
Du vielleicht manuell weitergehen? Zu Vers 12. Müsste nochmal. Ja, perfekt. Dann gebe ich dir einfach mal ein Zeichen. In Vers 12 heißt es, also nochmal auf die Frage zurück, wer ist für Jesus, wer hilft Jesus? Vers 12 heißt es, sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Also wer rettet Jesus, wer hilft ihm? Niemand. Jesus muss da ganz alleine durch, für dich und für mich. Und ich denke, wir können ansatzweise erahnen, was da nur los war am Kreuz. Alles und jeder hat sich gegen diesen Christus gestellt. Und die, die für ihn waren, sind abgehauen. Jetzt tut's wieder. Kommen wir zu den Versen 17 und 16. Und ich beginne aber erst mit 17, den würde ich gerne auch nochmal lesen. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und hier möchte ich nur ganz kurz auf den Punkt zu sprechen kommen, dass seine Hände und Füße durchgraben waren, durchbohrt wurden. Jesu Hände und Füße, wie es dieser Psalm sagt, wurden durchbohrt. Jesus wurde an das furchtbare Kreuz gehängt. Und ich finde es auch mega interessant, vielleicht nur eine kleine Klammer, was David, als er das jetzt so niederschrieb, gedacht haben musste, weil David ist das nie so passiert. An wen oder was hat er da denken müssen? Wer wird so durchbohrt? Wer wird so leiden? Klammer zu.
Und jetzt wieder gedanklich zurück ans Kreuz. Wie ging es jetzt Jesus körperlich an diesem Kreuz? Was sagt der Psalm? Da, Vers 16 lese ich noch. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Wie ging es Jesus? Ich denke, wir können uns alle denken, dass es ihm natürlich nicht gut ging. Er fühlte sich wie eine vertrocknete Tonscherbe. Also wie ein Tongefäß, das jemand weggeworfen hat. Aber er fühlt sich nicht mal mehr so als ganzes Gefäß, sondern ein Gefäß, das in tausend Teile zersprungen ist, als es auf den Boden gefallen ist und er ist ein Teil davon, eine kleine Scherbe. Als etwas, was in tausend Teile zerfetzt wurde. Und nicht nur das, er fühlt sich wie eine vertrocknete Tonscherbe, also etwas, das rissig und getrocknet ist. Also wie fühlt sich Jesus körperlich dort am Kreuz? Er fühlt sich komplett zerbrochen, faltig, gesplittert, total vertrocknet von der prallen Sonne. Und er sagt hier auch, meine Zunge klebt an meinem Kiefer und du hast mich in den Staub des Todes gebracht. Also er hatte sogar unsagbaren Durst. Und das erinnert mich auch an die Begebenheit, ich denke, die ist einigermaßen bekannt, von dem armen Lazarus und dem reichen Mann, wo der reiche Mann in der Hölle ist und der arme Lazarus im Schoß Abrahams, wie es in Lukas 16 beschrieben wird, diese Begebenheiten. Da ist mir ein Vers wichtig, also ist mir dazu eingefallen, der Vers 24, wo es heißt, also und er rief, dieser reiche Mann, der im Scheol ist, und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er mir die Spitze eines Fingers taucht, meine Zunge kühlt, denn ich leide furchtbar in dieser Flamme. Dieser Mann aus dieser Begebenheit, das ist einer der wenigen Ausschnitte oder Einblicke, die wir in den Scheol so richtig bekommen, hatte unsagbaren Durst, dass er wenigstens einen kleinen Tropfen vom Finger will, weil das so sehr brennt. Jesus litt diese Höllenqualen ebenso am Kreuz auf Golgatha. Er hatte unsagbaren Durst. Aber nicht nur das, Vers 18. Ich kann alle meine Gebeine zählen und sie schauen und sehen mich an. Ich finde Vers 18 so krass, denn es heißt hier, er kann alle seine Knochen zählen. Das bedeutet, er hatte gar keine Kraft mehr nach vorne zu schauen. Sein Kopf war nach unten geneigt. Und was sieht er, wenn er jetzt nach unten geneigt ist, auf seinen Körper? Er sieht seine Knochen. Jesus sah seinen entstellten Körper, seinen Körper, der zerschlagen wurde, bespuckt wurde. Und er sah, dass er nicht mehr schön anzusehen war. Jesaja 52, Vers 14 bestätigt es, wo es heißt, gleich wie sich viele über dich entsetzten, so war sein Angesicht entstellt, nicht mehr wie das eines Menschen und seine Gestalt, nicht mehr wie der einer Menschen, wie der der Menschenkinder. Also wir haben hier ein Bild von Jesus am Kreuz. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Jesus so makellos aussah, wie er manchmal dargestellt wird oder wenn er aufgehängt wird. Ganz im Gegenteil. Er sah kaum noch aus wie ein Mensch. Dieses Bild muss furchtbar ausgesehen haben. Wie geschändet er wurde, wenn man auch bedenkt, dass er davor noch ausgepeitscht wurde, was viele Menschen schon da nicht überlebt hatten. Also Jesus hing dort am Kreuz und sieht seinen entstellten Körper. Tortur geht aber noch weiter, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Ich denke, sehr bekannte Worte, das wird uns hier auch in der Form in den Evangelien beschrieben, dass um Jesu Gewand das Los geworfen wurde. Und ich finde es so überragend, wie Gott dafür sorgt, dass etwas, was er vor über 1000 Jahren geschrieben hat, perfekt eingehalten wird. Die römischen Soldaten haben definitiv keine Ahnung von diesem Psalm gehabt, machen aber genau das, was Jesus, beziehungsweise was Gott in diesem Psalm prophezeit hat. Aber warum ist das jetzt so wichtig zu erwähnen? Was war besonders an diesem Gewand? Und hierzu muss man wissen, dass es damals so war, dass der Umhang eines Mannes etwas sehr Kostbares war, vor allem für ärmere Menschen. Man durfte auch den Umhang, sehr interessant, nicht als Bürge nehmen oder beziehungsweise man musste ihn vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurückbringen, denn dieser Mantel, dieser Umhang, der war für viele Leute zugleich Bett und Decke zugleich. Der Umhang war einer der wichtigsten Besitze, vor allem auch wenn man unterwegs war und Die sind nicht so kuschelig wie wir in den Autos rumgefahren, die mussten laufen. Und es war sogar üblich, wenn ein Mensch starb, dass man diesen Umhang der Familie zurückgibt, der Mutter, Ehefrau, Bruder, wem auch immer. Vor allem, wie bereits gesagt, bei ärmeren Leuten, wie es zum Beispiel Jesus, dieser arme galiläische Zimmermann war. Und wir sehen in dem Text, diesen Soldaten, die wussten das, aber es war ihnen egal. Was waren das für gefühlslose Soldaten? Sie sehen diesen Mann am Kreuz bluten und haben nichts Besseres zu tun, als um diesen Mantel sein letztes Hab und Gut zu wetten, anstatt ihn, wie es sich gehört, seiner Mutter zu bringen, die dort vorne am Kreuz steht und vermutlich völlig am Ende war, ihren Sohn zu sehen, wie der leiden musste. Was hat unser lieber Jesus erdulden müssen? Jetzt zu den Versen 19 bis 21, und das ist auch aus meiner Sicht der Höhepunkt des Gebets, wo Jesus nochmals zu Gott ruft und einfach schreit: Herr, hilf mir, während sich alle gegen mich wenden, befrei mich. Und in Vers 22, ich habe es auch ein bisschen dicker markiert, die Wendung. Denn im letzten Moment heißt es: Ja, du hast mich erhört. Und an diesem Moment oder in diesem Moment musste offensichtlich das Schweigen des Vaters aufgehört haben. Jesus musste gespürt haben, ja, es ist vollbracht. Jesus wusste, er hat jetzt komplett die Schuld bezahlt, wie es auch in Vers 32 heißt, das ist nur ein kleiner Sprung. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Jesus hat es vollbracht. Jesus hat gesiegt. Jesus hat gewonnen. Sünde, Tod, Satan haben alle verloren. Jesus ruft mit letzter Kraft aus, das lesen wir in den Evangelien. Es ist vollbracht. Und wir wissen dann, er neigt seinen Kopf und stirbt. Jesus hat das größte Leid auf sich genommen, damit der größte Sieg errungen wurde, der jemals errungen wurde. Und dafür sei ihm die Ehre. Bevor wir zum letzten Teil des Psalms kommen, zu dem Lobpreis, möchte ich unbedingt noch zwei Anwendungen hier aus diesen Versen ziehen. Erstens möchte ich uns fragen, starb Jesus Christus wirklich für dich? Bist du dir da sicher? Glaubst du, dass Jesus auch für deine Schuld diesen gerade beschriebenen bestialischen Tod erlitten hat? Weil wenn du das nicht glaubst, so bleibt der Zorn Gottes, wie es auch Johannes 3,36 beschreibt, immer noch über dir. Und dir wird dasselbe Schicksal zuteil werden wie Jesus, mit dem entscheidenden Unterschied: auf ewig. Du wirst auf ewig von Gott getrennt sein. Du wirst auf ewig gequält werden. Die Hölle wird furchtbar sein. Wir sehen es bei Jesus, weil sein Tod furchtbar war. Ich möchte einfach hier euch zurufen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, wenn du erkennst, dass auch du schuldig bist. Und sei dir bewusst, du bist schuldig. Das verspreche ich dir auf Grundlage von Gottes Wort. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Jeder Mensch braucht Vergebung, denn Gott distanziert sich einmal von jedem Sünder, wie er sich von Jesus distanziert hatte. Daher ruf ihn an, suche Vergebung in dem Blut Jesu. Mach es fest. Wenn du nicht weißt, wie es geht, dann sprich mit jemand. Denn die Lage ist tatsächlich ernst. Und eins sei gewiss: Wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonte, dann glaub mir, dann würde er dich und mich auch nicht verschonen. Aber Rettung ist hier auf Erden immer möglich. Wir haben gerade gehört, Jesus gab sein Leben hin. Es ist vollbracht. Lass es auch für dich geschehen sein. So eine zweite Anwendung. Und das ist jetzt an die, die wirklich sagen können: Ja, Jesus starb für mich diesen gerade beschriebenen furchtbaren Tod am Kreuz. Die Frage: Welche Rolle spielt das Evangelium in deinem Leben? Denn ich habe leider oft das Gefühl, leider auch bei mir lange Jahre entdeckt, dass das Evangelium oder dass man da mit dem Evangelium lediglich so umgeht wie eine Eintrittskarte in den Himmel. Also man bekehrt sich durch das Evangelium, dann rückt das Evangelium immer und immer mehr in Vergessenheit, immer mehr wird es unwichtig. Denn jetzt geht es ja darum, dass man schaut, wie man ein guter Christ wird, dass man seine stille Zeit einhält, regelmäßig Zeugnis abgibt, pflichtbewusst in die Gemeinde geht, mitdient, penibel den Zehnten abgibt. Das sind doch jetzt die Sachen, die wir lernen wollen. Auf die schauen wir. Aber das christliche Leben ist nicht so, dass man durch die Gnade einmal Zutritt bekommt und dann immer mehr unabhängig vom Evangelium wird. Das christliche Leben bedeutet ganz im Gegenteil, immer mehr von dieser Gnade abhängig zu sein. Das christliche Leben ist wie eine Raupe, die Flügel bekommt, wenn sie zu einem Schmetterling wird. Aber nur weil dieser Schmetterling jetzt einmal diese Flügel bekommen hat, heißt es nicht, dass er weniger abhängig von diesen Flügeln ist. Nein, er wird jeden Tag merken, ohne diese Flügel kann er gar nichts. Er kann nicht fliegen. Er ist hilflos. Du und ich müssen im Evangelium wachsen, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Denn das Evangelium ist die Nahrung für unseren Glauben. Denn nur unverdiente Gnade kann unser Herz erweichen und umwandeln. Unser Ungehorsam, der immer noch in uns steckt, wird nicht durch unseren Versuch, gehorsam zu sein, geheilt. Wie ich es beschrieben habe, durch stille Zeit, durch was auch immer. Das Evangelium ist das, was uns bekehrt und das, was uns an Gott hält und einmal zu Gott führen wird. Und abschließend dazu ein paar Fragen, einfach um uns selber zu hinterfragen. Die Fragen waren für mich ultra schmerzhaft, aber ja, Fragen, die uns aufzeigen sollen, ob wir derzeit in der Gnade leben, aus der Kraft des Evangeliums oder ob wir gerade völlig aus eigener Kraft leben. Hast du in der letzten Woche täglich oder vielleicht fast täglich dir das Evangelium selber zugesprochen? Warst du in der letzten Woche einmal von dem Evangelium wieder aufs Neue begeistert, weil du wiedererkannt hast, dass so ein Gott mit so was Ekligen wie mir gnädig war? Hat dir das Evangelium mindestens an einem Tag der letzten Woche mal so richtig wieder Kraft gegeben? Wann hat dich das Evangelium das letzte Mal wieder so richtig motiviert, deiner Berufung und Erwählung würdig zu wandeln? Wann hat dich das Evangelium das letzte Mal dahin geführt, dass du Gott einfach nur mehr liebst, deinen Nächsten mehr liebst und einfach so sehr danach strebst, Gott auf gar keinen Fall zu verunehren? Das Evangelium ist der Motor für unser Leben und ich möchte dich und mich neu ermutigen, und vielleicht wieder ganz neu zurufen, wende dich jeden Tag an das Evangelium, predige es deinem Herzen und Gott wird dich mehr und mehr heiligen. Und die Dinge, die wir in unserem Leben wollen, dass sie verändert werden, wird durch das Evangelium, durch Gottes Geist hervorgebracht, nicht aus eigener Kraft. Ich komme zum zweiten Teil des Psalmes und lese jetzt noch die Verse 23 bis 32. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich nicht vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Und von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben, euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde, vor ihm werden die ihre Knie beugen, alle, die ihm den Staub hinabfahren, und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Es ist einfach beeindruckend, wie jetzt dieser Psalm eine Wendung nimmt, nachdem Gott auf Jesus Schreien gehört hat. In Vers 23 heißt es, ich werde deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde werde ich dich preisen. Also Jesus hatte den Wunsch, zu seinen Brüdern zu gehen und das, obwohl ihn alle verlassen hatten. Und wir wissen, dass Jesus auch genau das getan hatte. Nach seinem Tod ging Jesus 40 Tage noch auf der Erde umher und zeigte sich den Menschen, seinen Brüdern und Schwestern, wie es in Apostelgeschichte 1:3 nachzulesen ist. Und was sagt Jesus seinen Brüdern? Was verkündigte er ihnen? Vers 23, den Namen Gottes. Jesus möchte, dass Gottes Name groß gemacht wird. Jesus möchte nicht, dass sein eigener Name geehrt wird, obwohl er jetzt das größte Werk vollbracht hat, was jemals jemand vollbracht hat. Nein, er möchte, dass Gottes Name geehrt wird. Und das eine kleine Klammer, ich denke, wir haben uns auch alle schon tausendfach für kleinere Werke gerühmt als Jesus, aber nicht so Jesus. Jesus will, dass Gott und sein Name gerühmt wird. Und ganz wichtig, Jesus will Gott nicht nur alleine loben. Es heißt noch in dem Vers 23, in der Gemeinde will ich dich loben. Also Jesus ruft dich und mich auf, wenn Jesus für dich gestorben ist, du sollst Gottes Namen loben in der Gemeinde. Vers 24, sogar eine direkte Ansprache an alle, die glauben, lobt den Herrn, die ihr den Herrn fürchtet, ehrt ihn. Also Jesus fordert uns alle auf, in sein Lob mit einzustimmen. Jeder soll Gott loben. Jesus ist im Grunde der Dirigent, der allen vorgibt, lobt Gott, so wie ich es tue. Ich gebe den Rhythmus vor. Nochmals auf den Punkt gebracht, warum sollen wir jetzt Gott loben? Was ist der Grund dafür? Vers 25. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, er hörte ihn nicht. Also warum sollen wir Gott loben? Weil Gott sich wieder zu Jesus zugewandt hat. Denn es ist jetzt vollbracht. Jesus hat gesühnt, die Sünden wurden getilgt. Und deswegen sollen wir Gott preisen, eigentlich das, was wir in den ersten Versen hatten, dass Jesus es vollbracht hat, dass Gott sich ihm zugewandt hat. Preist Gott, denn durch den Tod Jesu dürfen wir uns wieder Gott nahen. Und wir dürfen wissen, dass Gott die, die glauben, niemals mehr alleine lassen wird. Warum? Weil er Jesus alleine gelassen hatte. Und daher sollen wir ihn loben. Und ab den Versen 27 bis 32 sehen wir auch den enormen Wunsch von Jesus nun, dass nicht nur die Gemeinde Gott lobt. Das ist zu wenig, vor allem, sondern dass alle Menschen von überall zum Glauben finden. Jesus wusste, und das war ihm ein Riesenansporn, ans Kreuz zu gehen, dass jetzt alle Enden der Welt von Gott hören werden. Was ja auch im Missionsbefehl sich niederschlägt. Gottes Wunsch, Jesu Wunsch, in alle Welt zu gehen, bis ans Ende der Welt. Dass alle, wie es in Vers 27 heißt, satt werden, dass die geistlich Armen Jesus einfach ein Riesenfest bereitet wird. Und es können sich nun alle Menschen an dem Werk Christi nähren. In Christus wird jede Seele jetzt satt werden können, wenn sie möchten. Oder Vers 28, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Enden der Welt. Jesus wusste, dass seine Jünger, wie ich es bereits erwähnt hatte, und wir heute den Auftrag haben, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen. Und er sieht hier schon, wie das passieren wird. 1000 Jahre vor seinem Tod weiß er, dass einmal Gottes Wort, dass sein Evangelium in die Welt rausgehen wird und Menschen zur Einsicht kommen. Und das ist doch herrlich. Und warum können so viele Menschen zum Glauben kommen, Vers 29? Denn das Königreich gehört dem Herrn. Es ist Gottes Reich. Er herrscht jetzt oder er herrscht über die Nation. Ja, Satan hat noch Macht, aber niemals mehr Macht als Gott. Vor allem nach dem Tod am Kreuz wurde Satan endgültig besiegt. Und durch diese siegreiche Kraft des Kreuzes wird dieses Reich ausgebaut, bis alle Völker unter Gottes Herrschaft bekennen und verkünden, dass Gott der Herr ist. Kommen wir noch zu den Versen 31 und 32. Und hier wird beschrieben, wieso das Reich Gottes niemals aufhören wird. Warum wird Gottes Reich niemals aufhören? Weil die, die an Gott glauben, es den kommenden Generationen, den kommenden Geschlechtern weitersagen werden. Vers 31. Und Gottes Gerechtigkeit denen predigen, die noch geboren werden. Vers 32. Kein Mensch, der das Kreuz verstanden hat, der verstanden hat, was Jesus für ihn gelitten hat, ist stumm. Das gibt es nicht. Denn alle, die erkennen, was Jesus für sie getan hat, werden Gottes Gerechtigkeit den Nachkommen, den nächsten Generationen, den nächsten Geschlechtern weitersagen. Also wir alle haben den Auftrag und Jesus fordert uns hier sogar explizit dazu auf, den nachkommenden Generationen, ich denke allen voran auch erstmal unseren eigenen Kindern zu verkündigen, dass Jesus es vollbracht hat, dass dieses herrliche Heilswerk getan ist. Es ist ein für alle Mal vollbracht. Das ist unsere Aufgabe, neben dem, dass wir Gott loben sollen in der Gemeinde, sein Wort weitergeben. Das wünscht sich Jesus. Dafür ist er gestorben, dass wir das Wort nicht für uns halten. Und ich denke zusammenfassend zu dem zweiten Part des Psalmes, den Versen 23 bis 32, können wir Folgendes sagen. Ein Kind Gottes, jemand, der von seinen Sünden befreit wurde, der lobt Gott. Der hat keine Ausrede, das nicht zu tun. Er lobt nicht nur Gott, er lebt für Gott und sein Reich, weil er kannte das, was Jesus getan hat. Das bedeutet ihm einfach alles. Jesus gab sein unendlich viel wertvolleres Leben für uns hin. Und da ist es doch einfach nur das Mindeste, dass wir ihm jetzt auch unser Leben geben. Das möchte Jesus von uns. Und es ist, denke ich, auch so wichtig zu wissen, der Glaube an Jesus Christus hat Folgen, wie wir es auch im Text sehen. Er nimmt uns in die Verantwortung. Es geht nicht mehr um unser Reich, sondern um seins. Wir leben nicht mehr für uns, wir leben dafür, dass Gott Ehre bekommt. Wahrer und echter Glaube hat Folgen. Und zwar möchtest du für diesen wunderbaren Gott leben. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi verändern alles. Und vor allem wollen wir mit ihm alles, was wir haben und mit allem, was wir haben, Gott loben, weil er uns vor diesem bestialischen Tod gerettet hat. Und diese Botschaft möchten wir raustragen, damit alle Enden der Welt es erfahren. Ich möchte jetzt noch mit einer kurzen Begebenheit schließen. Eine Geschichte, die wurde vor mittlerweile jetzt 9 Jahren in der Daily Mail, einer englischen Zeitung, geschrieben. Also eine wahre Begebenheit. Der 7. Mai 2014 wird für die 23-jährige Christina Simoes der traurigste und glücklichste Tag ihres Lebens zugleich gewesen sein. Was war passiert? Christina lebt mit ihrem Partner und ihrem 18-monatigen Kind im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses in Haverhill, Massachusetts. Plötzlich bricht im Haus ein Feuer aus und Christina merkt, dass sie nicht mehr übers Treppenhaus fliehen kann. Zu groß ist die Gefahr, dass ihr Baby schwerwiegende, sogar tödliche Folgen erleiden kann. In ihrer Not, da das Haus nun einzustürzen drohte, entschließt sie sich zu etwas sehr Außergewöhnlichem. Sie geht auf den Balkon, drückt ihr Kind dicht an sich heran und springt aus lauter Mutterliebe zu Cameron 10 Meter hinab ins Ungewisse, in der Hoffnung, dass sie es beide überstehen. Das Kind kommt ohne jegliche Verletzung davon, doch die Mutter bricht sich dabei den Rücken und wird zeitlebens nun an einem Rollstuhl gefesselt sein. Ihr Leben ist von nun an nicht mehr das, was es einmal war. Im Krankenhaus gibt sie zu Protokoll: Alles, was ich jetzt durchmachen muss, die Schmerzen sind es wert, solange ich ihn, meinen Sohn, herumlaufen und spielen sehen kann. Ich denke, jetzt ist der Junge ja mittlerweile 10 Jahre, dieser Junge wird immer, wenn er seine Mutter im Rollstuhl sieht, wissen, dass sie das für ihn tat. Und immer, wenn wir ans Kreuz schauen, dürfen wir sagen, das tat Jesus für mich. Und dafür lobe ich ihn jetzt mit meinem Leben und lebe für ihn und nicht mehr für mich. Amen.